Das biologische Alter beschreibt den tatsächlichen Abnutzungszustand unserer Zellen, damit unserer Gewebe und Organe und kann sich deutlich vom Kalenderalter unterscheiden.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.
Eine neue Folge zum Thema Longevity. Heute kümmern wir uns um die Biologie des Alterns, also was passiert beim Alterungsprozess in unserem Körper. Wann setzt er ein? Wie misst man das biologische Alter? Wo liegt der Unterschied zum chronologischen Alter? Und wie können wir unser biologisches Alter beeinflussen oder sogar zurückdrehen? Darüber sprechen wir heute.
Und hier, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Dr. Fleck, Fachärztin für Innere Medizin, Rheumatologie und Ärztin für Präventiv- und Ernährungsmedizin.
Und Kirsten Frintrop, Redakteurin und Co-Host dieses Podcasts. Einer, der seit Jahren versucht, sein biologisches Alter zurückzudrehen, ist der Multimillionär Brian Johnson. Der ist eigentlich 48, will seinen Körper aber mit eiserner Disziplin auf den eines 18-Jährigen trimmen. Jede Tablette, jeder Schluck Wasser, jede einzelne Kalorie ist abgestimmt. Er macht nichts, was ihm irgendwie schaden könnte. Ganz ehrlich, das klingt für mich total absurd und nach so gar keinem Spaß im Leben. Oder Anne, wie siehst du das?
Ja, das sehe ich ganz genauso, weil Leben ist ja auch nicht nur Essen, Trinken, Bewegen. Es sind auch die Gedanken, die wir uns machen. Und das ist fast schon eine vielleicht auch sogar neurotische Selbstbeobachtung. Ich hoffe, es geht gut, ja. Also dass dann das gesunde Maß braucht auch das gesunde Maß, obwohl ich es dann auch wieder vermessen finde, wenn man manchmal in Social Media solche Kommentare hört, ja, ist Schokokuchen, das macht gar nichts. Also es stimmt schon, dass wenn wir etwas essen, sich das unmittelbar auch im Mikrobiom widerspiegelt. Aber ich finde, es gehört mehr dazu als nur ein Puzzlestück, die Gesundheit. Besteht eben auch sehr viel aus geistiger Welt oder auch diesem Geistigen. Und da frage ich mich, das darf dann nicht zu kurz kommen. Also wenn die Gedanken sich nur darum drehen, wie viel Nährstoff hat mein nächster Bissen, dann finde ich, kommt vielleicht was zu kurz. Aber das Schöne ist, jeder nach seiner Fasson. Soll jeder das tun, womit er glücklich wird? Wenn jeder sagt, ich will mich zu Tode rauchen, wäre das andere Extrem, dann kann das jeder frei entscheiden?
Ja, mir würde das Spontane, der Genuss würde mir fehlen. Also ja, für mich wäre das, glaube ich, nichts. Aber gut, jeder so, wie er meint, das hast du gerade vollkommen richtig gesagt.
Absolut, absolut. Also die Genuss und die Freude am Leben ist einfach auch sehr wichtig. Also Ich kann mir auch vorstellen, dass das sozial sehr einschneidend sein kann.
Ich weiß nicht, ob er eine Partnerin hat, die das unterstützt oder einen Partner. Das könnten wir ja vielleicht mal noch rauskriegen.
Genau.
Okay, aber gucken wir uns das Ganze jetzt mal der Reihe nach an. Was passiert denn eigentlich in unserem Körper, wenn wir älter werden?
Also Altern ist ja ein ganz hochkomplexer Prozess, der in der modernen Forschung immer mehr berücksichtigt wird. Lustigerweise ganz kurz, gestern hatte ich einen Patienten von mir im Gespräch, den ich jetzt schon seit über 13 Jahren oder 15 Jahre betreue, der jetzt so Ende 30 ist und der so schön sagte, dieses Schlagwort Longevity, das ist ja eigentlich das, was du seit so vielen Jahren machst. Es hat jetzt nur einfach einen anderen Namen. Ja? Mhm. Und was man aber ganz klar sagen muss, ganz wichtig ist, im Alter nimmt die Fähigkeit der Zelle ab, sich besser zu reparieren. Die DNA wird häufiger geschädigt durch oxidativen Stress. Das heißt, auch Entzündungsprozesse nehmen zu. Und ein Kernelement des Alterns sind die Schäden an den Mitochondrien, also die Zellkraftwerke des Körpers. Wir wissen inzwischen, dass diese Mitochondrien auf andere Alterungsmerkmale wie DNA-Schädigung oder auch Telomerverkürzung unmittelbar einwirken. Das heißt, die Aufmerksamkeit den Mitochondrien gegenüber, die sollte man sehr früh haben. Das kann man ja auch inzwischen schon laborchemisch messen. Was auch wichtig ist, die Alterung ist auch in jedem Körpersystem ein bisschen anders, weil auch Zellen sich sehr schnell erneuern. ist es natürlich dann auch ein Bereich, ein hochaktives Gewebe kann schneller altern. Also das sehen wir an den Hautzellen. Die Haut ist so ein bisschen die ganz ehrliche Haut, die sehr schneller erzählt, wie es um das Altern aussieht. Und auch andere Zellen, wie zum Beispiel Nervenzellen, sind langlebiger. Das heißt, im höheren Alter, wenn wir jetzt so die Gesundheit der Zelle nochmal betrachten, kommt es dazu, dass Zellen in Rente gehen. Also Zellen sterben ab, seneszente Zellen. Es gibt auch den programmierten Zelltod, dass die Zelle sich entscheidet, ich danke ab, um mich nicht selbst zu schädigen. Das Problem ist aber, im Alter werden diese Rentenzellen zu Zombiezellen. Das heißt, sie meandern durch den Körper, durch die Gewebe und sondern dabei Stoffe ab, die zum Beispiel andere Zellen attackieren. Das ist sogar ganz sinnvoll, um Krebszellen abzuservieren, sage ich mal. Im Alter führt es aber leider dazu, dass wir zu viele Zombiezellen haben und es kommt durch das Absondern der Stoffe zu mehr Entzündung. Deswegen nennt man auch einen Prozess des Alterns Inflamm Aging, die Entzündung, die das Altern dominiert. Und damit hat man eine riesige Auswirkung auch auf viele Organe und Gewebe. Osteoporose ist auch ein entzündlich bedingter Prozess. Und auch die Sarkopenie, also schwächer werdende Muskeln. Übrigens sind Muskeln mit das mitochondrienreichste Gewebe, übrigens auch Haarfollikel. Ja? Also bei Haarausfall denke ich immer gleich nicht nur an Eisenmangel, auch ein wichtiges Thema, sondern auch, wie geht es den Mitochondrien? Und behandle deswegen auch Haarausfall oder die solche Symptome immer mitochondrial. Ja? Auch ganz spannend. Und deswegen ist es so wichtig, diese Puzzlestücke zu berücksichtigen. Und nochmal eins, ich sprach ja eben noch von den Kernmerkmalen des Alterns, die man auch in einer bedeutenden Publikation erstmal zusammengefasst hat, zumindest von dem Stand, den wir heute wissen. Es gehört dazu auch, dass sich die Homöostase in der Zelle verändert, dass Zellen nicht mehr so ausreichend gut Proteine bilden, dass Proteine sich verklumpen, dass die Autophagie, die Müllabfuhr der Zelle nicht mehr so gut funktioniert. Deswegen kommt dann auch Zellschrott zustande und Entzündungen werden sich leichter den Weg durch den Körper bahnen können. Und Entzündungskrankheiten sind ja klassische Alterskrankheiten wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, Demenz und Krebs. Auch interessant ist, dass im Alter die Dysbiose zunimmt, also eine Veränderung der gesund und schlank machenden Darmbakterien. Und weil der Darm mit allen Organen kommuniziert, also mit dem Gehirn, mit der Leber, mit den Gelenken, mit der Haut und so weiter, hat das natürlich auch eine riesige Auswirkung. Und so kann man eigentlich das Fazit ziehen, dass alles auch wieder unglaublich mit allem verbunden ist und dass vor allem die Darmgesundheit, natürlich auch die Lebergesundheit, aber auch die Zelle, die Mitochondrien und die Zelle entscheidend sind für unser Altern. Deswegen ist auch dieser alte Tipp, den ich schon immer quasi hatte, seit vielen, vielen Jahren auf die Qualität von Omega-3-Fettsäuren zu achten, wichtiger denn je. Die GoHealth-Studie hat das ja gezeigt. Die Substitution von hochwertigen Omega-3-Fettsäuren stärkt die Gesundheit im Alter. Und das liegt einfach daran, dass die Zelle, die kleinste Einheit des Körpers, die Membran und die Mitochondrienmembran gutes Omega-3 brauchen. Interessant.
Hm? Ja, und Omega-3 ist ja bei dir, gehört ja bei dir zur Standardausrüstung schon.
Ja, also Qualitäts-Omega-3. Ja, ja,
ganz wichtig.
Weil wir werden ja nicht alt, wir werden ranzig.
Wie Öl.
Wir oxidieren. Ja. Oxidation ist der Alterungsprozess und wenn man natürlich ranziges Fett in den Körper bringt, oxidierte Fette, schlechte Fette, geht das natürlich schneller vorwärts. Auch ein interessantes Thema vielleicht mal für einen Podcast.
Ist notiert. Telomere. Dieser Begriff taucht auch immer wieder auf, wenn es um den Alterungsprozess geht. Was ist das?
Also die DNA in der Zellmembran, unser genetisches Material, muss ja verpackt werden, damit es auch einen gewissen Schutz hat. Und es ist verpackt in den Chromosomen. Und die Telomere, das sind die Enden der Chromosome. Das kommt also aus dem Altgriechischen von Telos und Meros, also das Ende der Teil am Ende. Und das sind quasi wie kleine Schnürsenkelkappen, die an den Enden der Chromosomen sitzen und die sich mit jeder Zellteilung etwas ausfransen, so wie ein Schnürsenkel ausfransen kann. Und man geht auch davon aus, dass es eine natürliche Limitation gibt, wie oft sich eine Zelle teilen kann. Das nennt man die sogenannte Hayflick'sche Grenze, das Hayflick-Limit nach einem US-amerikanischen Alterungsforscher. Das heißt, wenn eine Zelle sich etwa 50 Mal geteilt hat, dann ist over. Ja, dann geht sie in Rente oder stirbt den Tod. Aber das ist halt auch eine Limitation. Deswegen gehen innovative Altersforschungen und auch präventivmedizinische Aspekte natürlich in den Gedanken, wie kann ich die Telomerverkürzung über die Zeit stabil halten und verlangsamen. Und da kommt wieder interessanterweise auch die Stärkung der Mitochondrien ins Spiel oder auch kalorische Restriktion und so weiter.
Wir hatten jetzt sehr, sehr viele Begriffe, auch wie Autophagie und so weiter. Die werden wir natürlich im Laufe dieser Longevity-Folgen, die wir auch noch planen, weiter erklären, weil die wahnsinnig interessant und auch sehr wichtig sind für Longevity. Wir hatten jetzt eben noch das Thema Muskelmasse. Das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, um gut älter zu werden und lange gesund und fit zu bleiben. Und dazu planen wir natürlich auch noch mal einzelne Folgen zum Thema Sport und Bewegung. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Anne, die große Frage, altern Frauen anders als Männer?
Es ist so, natürlich altert auch jeder Mensch anders als der andere, aber es ist leider so, dass Männer nicht so lange leben wie Frauen. Also Frauen werden im Schnitt ja 6 Jahre älter. Die Lifespan, die Lebensspanne ist also länger. Und es gibt Hinweise auf ein unterschiedliches biologisches Alterungsmuster, das muss man wirklich sagen. Also was passiert? Bei Frauen treten zum Beispiel die meisten altersbedingten Augenkrankheiten früher auf als bei Männern. Die Reaktionsfähigkeit lässt deutlich früher nach und auch die Gebrechlichkeit setzt in jüngerem Alter ein als bei Männern. Auch sollten die körperliche Leistungsfähigkeit und der Gesundheitszustand alter Männer häufig besser sein als die der gleichaltrigen Frauen, also Stichwort Health Span. Es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwie ewig alt zu werden, sondern wir wollen ja eigentlich die Health Span, die gesunde Lebensspanne, verlängern. Also wir wollen nicht gebrechlich werden, wir wollen nicht abhängig werden, wir wollen keine Pflegestufe. Darum geht's. Ja. Und man muss sagen, was man zum jetzigen Zeitpunkt weiß, danach sind die kürzeren Lebenserwartungen bei Männern und der Alterungsprozess wahrscheinlich zwei voneinander unabhängige Dinge und man muss sie eigentlich auch untersuchungstechnisch deswegen differenziert voneinander betrachten. Also demnach prägt nicht nur das Altern das frühere Sterben wohl bei Männern, sondern auch die Neigung zum risikoreicherem Verhalten. Also die Männer, ne, raus auf die Jagd, haben auch oft risikoreichere Berufe, ja, und auch manchmal ein höheres Stresslevel. Das gehört da alles mit rein. Und aber auch die Auswirkung der Hormonausstattung, also die Auswirkung des höheren Testosteronspiegels, der auch auf das Immunsystem wirkt. Und wir wissen, wie wichtig das Immunsystem auch Entzündungsprozesse lenkt und damit auch den Körper anfällig macht, sowohl für Infektionen als auch für immunologisch wichtige, relevante Prozesse. Und so wird da ein Schuh draus. Also vor allen Dingen auch dieses risikobetontere Leben. Ja, also wenn wir einfach nur 100 Jahre zurückdrehen oder 200 Jahre, ich glaube, dann wird sehr leicht auch ablesbar, warum das wohl noch so sein kann. Ist aber bestimmt mit großer Spannung zu erwarten, was sich noch zeigt an genetischer Beschaffenheit, an auch vielleicht ganz banalen Unterschieden im Mikrobiom, wer weiß. Also es ist ja klar, dass wir eigentlich noch nichts wissen. Ich gehe immer davon aus, dass man in ein paar hundert Jahren so viel weiter sein wird als wir heute. Und deswegen ist es so wichtig, auch ja innovativ zu denken und mutig zu sein im Denken, sich neue Dinge vorzustellen.
Ja, das ist wohl wahr. Und die Sachen, die wir wissen, die geben wir hier im Podcast aber natürlich kund, sodass alle immer auf dem relativ neuesten Stand sind. Anne, ab wann geht denn das Altern eigentlich los? Also man sagt ja so ganz allgemein schon ab 30.
Na, wahrscheinlich schon ab Tag 1 der Geburt. Und
wirklich?
Wenn man jetzt so, nein, aber okay. Scherz, ja, gut. Die Uhr läuft ab Tag 1. Nee, aber was ich immer so hoffe, dass uns sehr, sehr viele auch schon sehr junge Menschen zuhören, weil ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass ich dies Wissen, was ich heute habe oder diese Infos, die ja sehr solide sind und nicht irgendein Geschnatter, schon gewusst hätte mit 20, 25. Weil, nur mal ein Beispiel, die Knochensubstanz bildet sich bis zum 30. Lebensjahr aus. Das heißt, bis zum 30. Lebensjahr hat man so viele Chancen, Osteoporose, einen riesigen Alterungsfaktor, vorzubeugen.
Mhm.
Und deswegen finde ich so wichtig, dass man wirklich schon in diesen jungen Jahren viel für seine Gesundheit tut und auch die Knochengesundheit zum Beispiel auf dem Radar hat. Wir wissen aber auch, dass schon mit 20, 25 bestimmte Körperfunktionen sich verändern, also zum Beispiel Lungenvolumen, Hörvermögen. Ne? Natürlich, wenn ich jetzt jedes Wochenende in der Disco bin und dann möglichst nah am Lautsprecher, dann altert das Öhrchen noch entsprechend schneller. Ich habe auch mal zu einem meiner Patenkinder gesagt, du, es gibt jetzt schöne bunte Hörgeräte, ne? Also ja, also auf das Gehör sollte man natürlich auch Acht geben. Aber auch die Hautelastizität nimmt langsam ab. Ab Mitte 50 geht das Ganze ziemlich schneller. Also man merkt dann, der Muskelabbau geht flotter, wenn man sich nicht bewegt, die Fettzunahme. Und auch vor allen Dingen auch Frauen in der Perimenopause, Menopause sehen das oft auch an der Haut. Ne? Also wenn man da mal so ein bisschen am Unterarm guckt, ach, kommen dann doch ein bisschen mehr Fältchen zum Vorschein. Manchmal geht auch, finde ich, Altern so in großen Sprüngen. Also als würde man manchmal so in den Spiegel gucken und sagen, aha, da ist jetzt aber ganz viel über Nacht passiert. Ja. Aber letzten Endes muss man sagen, auch gerade diese Phase, um schon gut vorzubeugen, halte ich für einen sensiblen Punkt, so schon ab Mitte 20 bis 30 auch vor allen Dingen die Knochen nicht zu vernachlässigen. Wir wissen ja, die Knochen sind nicht nur wichtig für die Knochen. Die haben eine unglaubliche Relevanz. Die produzieren sogar Hormone, sind Bildungsstätten für unsere Blutzellen. Und die Hormone sind sogar wichtig für die Gehirngesundheit. Insofern sind starke Knochen auch sogar Demenzprävention.
Okay.
Und das finde ich so unglaublich, wie man eigentlich sagen muss, je mehr man sich mit dem Körper beschäftigt, und das mache ich ja seit Jahren intensiv, auch jetzt in der Fertigstellung meines neuen Buches, ich hoffe, es kommt irgendwann mal zur Welt, dass ich wirklich nur noch am Staunen bin, wo wer alles mitmacht.
Ja.
Also, dass die Nase an der Blutdruckregulation beteiligt ist. Ne? Also, das ist so unglaublich, was der Körper alles macht. Und deswegen bin ich mit großer Freude und Neugier dabei und hoffentlich noch lange dabei, um das noch viel, viel mitzubekommen und viel direkt für die Menschen umzusetzen. Ja.
Ja. Was ist denn dann dein großer Tipp für junge Leute, wenn du sagst, die müssen schon anfangen? Also Sport, Krafttraining, das sind so die beiden Schlagwörter.
Ich meine, Longevity hinter diesem modischen, coolen Wort, ja, das ist ja eigentlich nichts anderes als, kümmere dich eigentlich um eine personalisierte Präzisionsmedizin, ohne neurotisch durchzudrehen, ja, und achte auf eine bewusste, ausgewogene, vielfältige Ernährung mit hohem Pflanzenanteil. Guck, dass du dich ausreichend bewegst. Auch in einer Form, die einem Freude macht. Wenn es einem Freude macht, dann wird man dabei bleiben.
Mhm.
Dann gehört dazu die Schlafqualität und Quantität. Ausreichend langer, ausreichend tiefer Schlaf und natürlich der Umgang mit Belastung im Alltag. Das heißt jetzt nicht Stress und Leistung aus dem Weg zu gehen, sondern eher, wie gehe ich damit um und wie sorge ich im Alltag für bewusste Inseln der Entspannung. Und das ist schon mal die Kernaufgabe. Und essen muss jeder, trinken muss jeder. Das sind Dinge, die kann man ohne großen Mehrkostenaufwand machen. Dann würde ich aber gleichzeitig auch schauen, wie sieht meine Nährstoffversorgung aus von Vitamin D, Magnesium, wie sieht meine Versorgung aus mit Omega-3, B-Vitaminen, und wenn man sich pflanzlich ernährt, da muss man besonders streng auf die Nährstoffversorgung achten, weil hier sehe ich auch sehr, sehr viele Mangelversorgung, vor allen Dingen an Jod, Selen oder auch Folsäure und den B-Vitamin Omega-3 auch. Aber weil Selenmangel macht die Schilddrüse schlapp. Mhm. Ja? Jodmangel ist hochrelevant auch für die Schilddrüse, aber auch zur Vorsorge von Krebs. Ja? Also wenn jemand kein Fisch isst oder keine Jodnahrungsergänzung, Jodsalz reicht dafür nicht aus. Und wenn man auch allein weiß, wie wichtig Eisen ist, junge Frauen oder auch Frauen, die noch die Menstruation haben, die wissen das, wenn man eine starke Blutung hat, dann hängt man oft sehr schlapp, ne, irgendwie in der Ecke. Das Problem ist, dass es aber ganz massiv auch auf die Mitochondrien geht. Und nur mal ein Beispiel, ich will jetzt nicht zu weit wegschwimmen, mhm, ja, aber die mitochondriale Gesundheit wird ja mütterlich vererbt. Mhm. Das heißt, die Qualität der Mitochondrien, da hat nur die Mama was mit zu sagen. Und leider, die Mitochondrien des Spermiums werden nicht berücksichtigt. Das heißt, unsere mitochondriale qualitative Ausstattung bekommen wir von der Mama. Mhm. Und deswegen, wenn zum Beispiel schon von der Mutterlinie starke Migräneattacken da sind, Müdigkeit, also auch klare Indizien, dass es hier eine mitochondriale Störung geben kann, weil das auch manchmal schon von den Symptomen auf der Hand liegt, dann wäre man schon sehr jung gut damit beraten, auf seine Mitochondrien Acht zu geben. Das heißt, die Mitochondrien lieben natürlich qualitativ guten Sprit, zum Beispiel gute Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsteil. Was Mitochondrien sehr, sehr schwächt, ist auch zum Beispiel Umweltgifte, Geschirrspülmittel. Also einer meiner Professoren früher hatte schon, ein Pionier der Fettforschung, festgestellt in einem Untersuchungstest an meiner Uni, wie Geschirrspülmittel die Zellmembranen, die Omega-3-Fettsäuren beschädigt. Das heißt, wenn ich jeden Tag meine Hände in Geschirrspülmittel tauche, ich meine, das haben wir alles gemacht, ja?
Ja, ja.
Weil ich gedacht habe, wozu die Plastikhandschuhe?
Ja.
Und man hat jetzt eine schlechte mitochondriale Ausstattung. All das zahlt sich so aus, mhm, oder beziehungsweise negativ wie positiv. Und natürlich ist wichtig auch die Nährstoffversorgung und aber auch die Gedanken, die man hat. Also wenn jemand die ganze Zeit nur in negativen Gedanken brummt, tut er eigentlich seiner Gesundheit überhaupt keinen Gefallen. Das war jetzt ein bisschen lang, sorry, aber ja, ich hoffe, sehr aufschlussreich.
Ja, immer aufschlussreich. Und es ist einfach ein Gesamtpaket, worauf wir aufpassen müssen und was wir im Auge behalten müssen. Und genau deswegen sprechen wir ja auch so ganzheitlich drüber.
Ja, und das muss man auch sagen, was wir hier jetzt am Podcast besprechen, ist auch Avantgarde. Das ist jetzt leider, und das wäre mein großer Traum, dass das medizinischer Standard wäre. Es würde sehr viel Kosten langfristig für das Gesundheitssystem sparen. Über die Gesundheitsreform reden wir besser nicht. Da kriege ich gerade dann wirklich schlechte Laune. Oder auch wenn man das Kliniksterben gerade sieht, gerade heute auch gehört, in Hamburg wird eine kleine, sehr, sehr gute Klinik geschlossen werden müssen. Das sind alles keine guten Zeichen. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, dass wir selbst unsere Gesundheit in die Hand nehmen. Und auch da eigenverantwortlich das Beste draus machen.
Legen wir los.
Dann braucht man auch weniger Arzt.
Ja. Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Unser heutiger Werbepartner ist Physiogel. Deshalb zuerst meine Frage. Was ist dir bei der Hautpflege persönlich wichtig? Sind es die Inhaltsstoffe? Willst du eine schnelle Beruhigung oder muss sie eher alltagstauglich sein? Ich würde sagen, alle drei Punkte treffen bei mir zu. Aber gerade steht tatsächlich die schnelle Beruhigung ganz oben. Vor allem die Haut an den Schienbeinen ist es bei mir. Die fängt nämlich immer dann an zu jucken, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Und dann hört das auch so schnell nicht auf. Ein ziemlich blödes Gefühl, weil das Kratzen dann ja auch nur kurzzeitig Abhilfe schafft. An dieser Stelle kommt von Physiogel die Calming Relief AI Creme ins Spiel. Es ist nämlich wichtig, die Haut nicht erst zu unterstützen, wenn es juckt und brennt, sondern auf Pflege zu setzen, die vorher schon zum Einsatz kommt und zu deiner Haut passt. Die Calming Relief AI Creme gibt deiner Haut genau die Pflege, die sie braucht, um dauerhaft beruhigt zu sein. Physiogel nutzt dabei die Biomimetik-Technologie. Kurz gesagt, die Creme ahmt die natürliche Struktur deiner Haut nach und hilft ihr so, deine Hautbarriere wieder zu stärken und zu regenerieren. Das sorgt für die Beruhigung, die du brauchst, um den Kopf wieder frei zu haben für das, was gerade wichtig ist. Du kannst dich dabei auf über 30 Jahre klinisch fundierte Expertise verlassen. Die Creme ist kortisonfrei, verzichtet auf potenziell reizende Inhaltsstoffe und nimmt deine Haut spürbar den Stress. Probier es doch einfach mal aus und überzeug dich von der Physiogel Calming Relief AI Creme. Jetzt deine Gratisprobe anfordern. Den Link und alle Infos dazu findest du in unseren Shownotes. Dann kommen wir zur Longevity. Also wie bleiben wir möglichst lange leistungsfähig, selbstständig und geistig fit, verlängern also unsere Health Span, also Gesundheitsspanne. Da ist immer wieder die Rede vom sogenannten biologischen Alter, dem Bio-Age. Was ist damit gemeint?
Also wir können jetzt nochmal das Beispiel nehmen des Brian Johnson, denn wir haben ja hier klaren Unterschied zwischen dem biologischen Alter und dem chronologischen Alter. Sein chronologisches Alter ist 48, also so alt ist er nach dem Pass, ja, seit seiner Geburt. Das biologische Alter will er ehrgeizig auf 18 Jahre runterschrauben. Das heißt, eigentlich den tatsächlichen Abnutzungsgrad der Körperzellen, der Gewebe, also wie alt die Zellen sind, die Gefäße und Organe wirklich erscheinen, das möchte er runterschreiben. Also nur mal ein Beispiel, wir hätten jetzt zwei Menschen, die sind beide 50 Jahre alt. Die eine Person läuft noch Halbmarathon, die schläft gut, die nimmt keine klassischen Medikamente ein wie Statine oder Blutdruckmittel, hat auch umfassend kontrolliert, innovativ gemessene normale Blutwerte. Und der andere im gleichen Alter kämpft mit Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes und ist schnell müde. Chronologisch sind die beiden 50, feiern beide den 50. Geburtstag, aber biologisch ist der eine eher 40. Und der andere geht eher auf die 70 zu. Und man muss auch sehen, dieses biologische Alter ist immer eine grobe Schätzung. Das ist kein absoluter Wert. Da gibt es inzwischen verschiedene Modelle, die unterschiedliche Aspekte von Alterung erfassen. Also zum Beispiel, wie alt sind die Gefäße geschätzt? Wie alt ist der Immunstatus geschätzt? Oder man kann sogar das epigenetische Alter inzwischen evaluieren. Das ist alles noch in den Kinderschuhen, aber da tut sich eine Menge.
Und wir können das biologische Alter ja tatsächlich messen, so wie Brian Johnson das ja auch immer wieder tut, um zu gucken, ob er irgendwann bei seinen 18 Jahren ankommt. Wie geht das? Mit welchen Mitteln?
Also interessanterweise, mit diesen Instrumenten arbeite ich auch jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich zu dem, was man damals schon hatte. Also erstens mal eine vernünftige Anamnese, dann der Body Mass Index, die Knochendichte, die Körperzusammensetzung, die Muskelkraft kann man ja auch messen. Mhm. Dann kann man auch mit innovativen Fragebögen zum Beispiel erfassen, wie sieht es mit dem Gedächtnis aus, wie sieht es mit der Konzentration aus, wie emotional stabil ist jemand. Man kann auch, und das machen wir auch in der Praxis, den Immunstatus evaluieren. Die meisten sagen zwar, ich habe ein gutes oder schlechtes Immunsystem, es wird aber eigentlich viel zu selten mal, und da muss man gar nicht viel machen, innovativ geguckt, gibt es da eine kleine Verschiebung und vor allen Dingen daraus auch eine Konsequenz ableiten. Nur irgendwelche Laborwerte abnehmen, ist dann auch Blödsinn, wenn man nicht weiß, was leite ich denn daraus wirkungsvoll für den Menschen ab. Dann natürlich auch die relevanten Blutwerte, Blutbild, Leber, Nierenwerte, aber auch innovative Marker wie Nährstoffversorgung, Lungen, Funktionstest, kardiovaskuläre Evaluation, also zum Beispiel ein Belastungs-EKG, Blutdruckmessung und natürlich auch Gebrechlichkeitsfaktoren kann man auch inzwischen messen. Also wie ist die Handkraft, ne? Wenn jemand mit 60 eine eingeschränkte Handkraft hat. Den Vorteil dieser sehr einfach durchzuführenden klassischen Tests ist, sie sind relativ günstig. Der Nachteil ist, sie sind noch relativ grob. Sie erfassen das Altern erst dann, wenn es vielleicht schon passiert ist. Ja? Mhm. Deswegen finde ich, ist das schon sinnvoll, einen Menschen nicht als ein Puzzlestück zu sehen, sondern diese kleinen einzelnen Puzzlestücke zu betrachten und dann auch immer abzugleichen, wie geht's denn diesem Menschen. Heute haben wir noch andere Instrumente, die sogenannten epigenetischen Uhren. Die messen chemische Veränderungen an der DNA und schätzen dann anhand von speziellen Mustern das biologische Alter. Und wenn man jetzt nochmal sich fragt, was ist denn eigentlich Epigenetik? Die Epigenetik bedeutet von altgriechisch Epi, neben, also was passiert außerhalb der Gene. Das heißt, wie verändert sich ein Gen? Wie wird das an- oder abgeschaltet? Und das geschieht über Methylierungsprozesse an der DNA. Und die sind beeinflussbar durch das, was wir essen, wie wir uns bewegen, wie wir schlafen, wie wir denken. Und was ich unfassbar interessant finde, Kirsten, ist der Fakt, unsere Epigenetik wird sogar weiter vererbt. Das heißt, was wir tun, geht epigenetisch in die nächste Generation. Also an alle noch werdenden Eltern, ne, überlegt den Lebensstil, es geht in die Generationen weiter. Das finde ich interessant. Und die Gene machen letzten Endes nur 15% unserer, ja, dessen aus. Und die Frage ist, was machen die Gene mit uns? Aber die spannende Frage, die die Epigenetik beforscht, was machen wir aus unseren Genen? Und weil ich gerade eben noch so einen Begriff genannt habe, DNA-Methylierung, das muss man sich so vorstellen, eine Methylgruppe für alle, die die Chemie gerne gehabt haben, also ein Kohlenstoffatom mit drei Wasserstoffatomen, das wird dann an eine Stelle an der DNA angehängt. Und je mehr dieser Methylgruppen an bestimmten Stellen sitzen, umso mehr wird dieses Gen stumm geschaltet. Mhm. Ja, und so können wirklich bestimmte Gene eingeschaltet aus oder ein bisschen leiser gedreht werden. Und das ist hochspannend. Und inzwischen hat man auch verschiedene Arten von epigenetischen Uhren. Das,
genau, erklär uns das mal, ja.
Ja, da gibt es zum Beispiel eine erste Generation, die sogenannte Horvath-Uhr, die korreliert stark mit dem chronologischen Alter und gibt so erste Hinweise auf Krankheitsrisiken. Inzwischen gibt es schon eine zweite Generation, das eine nennt sich PhenoAge, die berechnet sich aus klinischen Blutwerten, dann zu einem physiologischen Alter. Das liegt deutlich über dem Kalenderalter und zeigt auch das Risiko für Erkrankungen oder eine frühere Sterblichkeit. Dann gibt es auch noch eine, die nennt sich QuimAge. Das ist, dass man da die DNA-Methylierung als indirekten Marker nutzt und dann auch Entzündung, Gefäßgesundheit und Sterblichkeit evaluieren kann. Das verbessert die Vorhersagekraft noch weiter. Und dann gibt es auch solche Dinge wie die Tempo-Uhr. Da wird nicht das biologische Alter in Jahren, sondern das Tempo der Alterung gemessen. Also man sieht, hier gibt es viele, viele Ansätze, die versuchen, die biologische Alterung zu messen. Inzwischen sogar auf Ebene von einzelnen Zelltypen. Aber wichtig, was ich hier auch nochmal sagen will, ist, wenn jetzt eine epigenetische Uhr anzeigt, zum Beispiel 3 Jahre weniger, dann heißt es lediglich, dass das Methylierungsmuster der DNA eher dem Durchschnitt von Menschen ähnelt, die 3 Jahre jünger sind. Also das heißt nicht automatisch, dass man jetzt 3 Jahre Lebenszeit gewonnen hat oder dass man jetzt garantiert 3 Jahre länger lebt. Es ist einfach ein statistisches Risikoindikatorinstrument, aber jetzt kein exakter Lebenszeitmesser. Und ich muss auch so sagen, wie will man das jetzt auch beurteilen? Das Ganze hat eine gewisse Stärke. Ja, man hat eine bessere Vorhersagekraft und kann auch altersbedingte Erkrankungen ein bisschen einkreisen. Es ist objektiv und messbar, auch anhand von Blutwerten. Es gibt aber auch klare Schwächen. Es ist wirklich relativ teuer. Es ist nicht überall verfügbar. Dann je Uhr misst man unterschiedliche Dinge. Das heißt, man kann die auch nicht so gut vergleichen. Man weiß auch nicht so ganz, wie ist die Kausalität. Und es sind auch noch keine standardisierten Referenzwerte vorhanden. Es werden noch nicht alle Aspekte des Alterns erfasst. Das heißt, das Fazit, was man sagen muss, ja, es ist ein sehr fortschrittliches Instrument, um Altern einzuschätzen. Und sie sind sinnvoll sicher als Ergänzung zu klassischen Messmethoden, aber sie ergänzen das nicht vollständig. Deswegen für die Praxis finde ich das einfach schon mal clever, wenn man mit dem normalen ABC der klassisch innovativen Prävention, wie eingangs gesagt, loslegt.
Und epigenetische Uhren, also das hat mit einer Uhr, die wir am Handgelenk tragen, natürlich wenig zu tun.
Nein. Das ist so. Genau. Das ist einfach nur eine Metapher. Genau.
Ja. Und ansonsten wird das aber ganz normal übers Blut gemessen oder sind das Gentests?
Das sind ganz verschiedene Faktoren. Ganz verschiedene Faktoren, die da einfließen. Mhm. Bei dem einen fließt HbA1c ein, bei dem anderen andere Blutmarker. Also gibt ja sehr viele Blutmarker, allein auch für den Gefäßstatus, den Entzündungsstatus des Gefäßes kann man messen, aber den kann man auch messen, ohne jetzt alles im Detail, alle Faktoren für eine Typ-Uhr zu bestimmen.
Mhm. Ne? Welche Ärzte machen das denn?
Naja, ich glaube, das ist hier in Deutschland noch gar nicht so weit verbreitet, aber also wir machen in unserer Praxis wirklich die klassischen innovativen Marker. Also zum Beispiel, du kannst ja im Gefäß auch einen LPA2-Marker bestimmen und weißt, ob du in deinem Blutgefäß eine kleine Entzündung hast.
Mhm.
Oder du bestimmst auch eine Intima-Media-Dicke, weißt, ob das Blutgefäß verdickt ist. Ja? Und das sind zum Beispiel Dinge, die sind viel, viel kostensparender. Ja? Also es gibt zum Beispiel auch Möglichkeiten, jetzt solche epigenetischen Uhrentests auch sich messen zu lassen, aber da bist du dann in einem ganz anderen Preissegment.
Hm, ja. Wie ist es denn? Können wir unser biologisches Alter denn tatsächlich direkt beeinflussen, so wie Brian Johnson das versucht? Und wie würde das funktionieren? Was sind so die Basics?
Also ich würde es jetzt nicht in dieser Form wie er machen, aber natürlich können wir durch unsere Lebensstilentscheidungen Tag für Tag unser biologisches Alter beeinflussen. Und vor allen Dingen, es soll ja nicht sein, dass wir alt sind, sondern wir wollen ja gesund sein.
Mhm.
Also das muss doch das Ziel sein, gesund und vital zu altern und ein erfülltes, gutes Leben zu haben. Ne? Und da gehört die Ernährung dazu, da gehört die Bewegung dazu, da gehört Schlaf und Stressmanagement dazu. Das heißt, es gibt jetzt nicht die eine Pille oder die eine Lebensstilformel. Die ist immer individuell, aber es zeichnet sich ein klares Muster ab, das aus einer Ernährung, die sehr, sehr vielfältig ist, die einen hohen Pflanzenanteil hat, viel Gewürze, viel Kräuter, die nährstoffdicht ist, aus der Gewichtsregulation, also dass man auch ein Normalgewicht anstrebt, viel Bewegung, ausreichend Schlaf, das biologische Alter messbar verlangsamen kann. In manchen Fällen sogar belegterweise teilweise umkehren kann.
Wir unterbrechen kurz für eine Werbepause. Unser heutiger Werbepartner ist Physiogel. Deshalb zuerst meine Frage. Was ist dir bei der Hautpflege persönlich wichtig? Sind es die Inhaltsstoffe? Willst du eine schnelle Beruhigung oder muss sie eher alltagstauglich sein? Ich würde sagen, alle drei Punkte treffen bei mir zu. Aber gerade steht tatsächlich die schnelle Beruhigung ganz oben. Vor allem die Haut an den Schienbeinen ist es bei mir. Die fängt nämlich immer dann an zu jucken, wenn ich es am wenigsten gebrauchen kann. Und dann hört das auch so schnell nicht auf. Ein ziemlich blödes Gefühl, weil das Kratzen dann ja auch nur kurzzeitig Abhilfe schafft. An dieser Stelle kommt von Physiogel die Calming Relief AI Creme ins Spiel. Es ist nämlich wichtig, die Haut nicht erst zu unterstützen, wenn es juckt und brennt, sondern auf Pflege zu setzen, die vorher schon zum Einsatz kommt und zu deiner Haut passt. Die Calming Relief AI Creme gibt deiner Haut genau die Pflege, die sie braucht, um dauerhaft beruhigt zu sein. Physiogel nutzt dabei die Biomimetik-Technologie. Kurz gesagt, die Creme ahmt die natürliche Struktur deiner Haut nach und hilft ihr so, deine Hautbarriere wieder zu stärken und zu regenerieren. Das sorgt für die Beruhigung, die du brauchst, um den Kopf wieder frei zu haben für das, was gerade wichtig ist. Du kannst dich dabei auf über 30 Jahre klinisch fundierte Expertise verlassen. Die Creme ist kortisonfrei, verzichtet auf potenziell reizende Inhaltsstoffe und nimmt deiner Haut spürbar den Stress. Probier es doch einfach mal aus und überzeug dich von der Physiogel Calming Relief AI Creme. Jetzt deine Gratisprobe anfordern. Den Link und alle Infos dazu findest du in unseren Shownotes.
Das ist eine tolle Nachricht. Also hier gibt es auch spannende Studienfaktoren. Zum Beispiel hat man vor wenigen Jahren mit gesunden Männern im Alter von 50 bis 72 Jahren ein 8-wöchiges Programm gemacht aus einer vielfältigen, ausgewogenen Ernährung, hat mediterrane Kost, mehr Bewegung, Stressreduktion und auch einer entsprechenden Supplementation von Nährstoffdefiziten hat sich eine durchschnittliche Verjüngung des epigenetischen Alters bis zu 3 Jahren gezeigt im Vergleich zur Kontrollgruppe. So, jetzt gucken wir mal, das sind nur 8 Wochen. Und das ist, finde ich, schon eine ganze, ganze Menge. Und wir wissen auch, dass gerade eine anti-entzündlich darmgesunde Ernährung, also wie ich sie auch interessanterweise schon seit vielen Jahren immer wieder empfehle, also viel Gemüseanteil, hoher Ballaststoffanteil, hochwertige Omega-3-Fettsäuren, nicht nur, auch jetzt in Studien kontrolliert, Entzündungsmarker wie das CRP senkt, sondern auch solche epigenetisch wichtigen Faktoren wie die Cholesterinwerte positiv beeinflusst, aber auch den Blutzucker stabil hält. Und das sind alles wichtige Puzzlestücke. Deswegen, Altern ist immer multifaktoriell. Und deswegen kann man, glaube ich, sehr, sehr viel erreichen, wenn man an den kleinen Schräubchen immer ein bisschen dreht und sich auch nicht so überfordert, sondern das heute schon mal mitnehmen. Und was ich auch noch sagen will, ist, das biologische Altern hat jetzt auch nichts mit irgendwie reinem Wollen oder Willenskraft zu tun. Es ist auch immer ein Punkt, dass auch die soziale Komponente da eine Riesenrolle spielt. Also ich glaube, jemand, der stark vereinsamt ist, der nicht so ein gutes soziales Setting hat, der ist auch in einer Situation, die man auf dem Radar haben sollte. Weil die soziale Komponente ist unglaublich wichtig für gesundes Altern. Das ist existenziell wichtig, der Kontakt von Mensch zu Mensch. Mhm. Das ersetzt auch, finde ich, immer nicht ein digitales Meeting, aber das ist bekannt. Das ist auch ein ganz wichtiges Mittel, um vor Demenz und Depression zu schützen. Und wir wissen ja auch, dass Depression Demenz fördert. Insofern ist die soziale Medizin ganz wichtig für uns.
Wer darüber hinaus dann aber doch noch was einnehmen will. Es gibt unfassbar viele Nahrungsergänzungsmittel, die uns ein längeres, gesundes Leben versprechen. Darum wird es in einer späteren Longevity-Folge gehen, die sogenannten Smart Supplements. Da klären wir, wie und mit welchen Mitteln wir den Alterungsprozess verlangsamen bzw. umkehren und anhalten können. Das Altern in unserem Körper hängt ja ganz viel, hast du am Anfang auch gesagt, mit chronischen Entzündungen zusammen. Welche Erkrankungen können denn tatsächlich lebensverkürzend wirken?
Also klassisch die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, der viele Menschen so aus dem Leben reißt. Chronische Erkrankungen wie Krebs, Diabetes, Depressionen. Ich meine, Depression ist nicht, reißt eigentlich gleich aus dem Leben, aber irgendwo dann auch wieder schon. Und deswegen ist es so wichtig, die Entzündung zu verstehen als natürlich erstmal etwas, was der Körper physiologisch natürlich macht, um uns wie immer zu schützen. Wenn wir uns verletzen, macht er eine Entzündung. Wenn sich ein Kind am Knie schürft, macht er eine Entzündung. Aber wenn die Entzündung nicht zum Stillstand kommt, durch verschiedenste Einflüsse oder sei es nur zum Beispiel auch einen chronischen Zahnherd, der vieles im Körper, ohne dass Zahnschmerzen da sein müssen, anstachelt, dann ist es ein unglaublicher Krankheitstreiber. Ähnlich auch wie die Entzündung des Zahnfleisches, wo wir heute wissen, wie wichtig auch hier dieses Thema ist. Deswegen Entzündungen frühzeitig zu erkennen, und das kann man eben auch über innovative Labormarker, aber nicht nur Labormarker, über entzündliche Symptome. Also wenn jemand immer Augenbrennen hat, Hautjucken hat, Blähungen hat, todmüde ist, Reizdarmbeschwerden hat, das sind alles kleine Entzündungsteile. Und man muss auch sagen, dass viele, viele Menschen daran leiden. Und da muss man jetzt auch nicht in die Angst gehen. Ne? Wir wissen ja, Angst ist nicht unser bester Berater, sondern überlegen, was kann ich im Heute, Hier und Jetzt tun, um ein bisschen anti-entzündlicher, darmgesunder zu leben mit den genannten Komponenten.
Ich würde jetzt gerne nochmal, weil es ja doch recht viel war heute, alles zusammenfassen. Mhm. Wie müsste ein Leben denn optimal verlaufen, damit wir maximal und gesund alt werden können? Vom Baby bis zum Greis?
Also ich glaube, es gibt für jeden eine eigene Antwort. Ne? Der eine sagt, ich möchte unbedingt sehr alt werden, nicht gebrechlich sein, damit ich Kinder und Enkelkinder lange sehen kann. Ein anderer würde sagen, ich möchte das und das machen, ich möchte gern lange surfen. Wenn mich dann die Welle schnappt und ich dann weg bin, ist auch gut. Ne? Mhm. Jeder hat ja so eine andere Formel vielleicht schon in seinem Köpfchen. Also was ist wichtig? Natürlich freut sich jeder von uns, wenn er gute Gene hat, aber dieses können wir uns nicht aussuchen. Aber Gene machen ja zum Glück nur 15% etwa aus. Ich glaube, ganz wichtig ist diese gute soziale Umgebung. Wie bin ich gebettet? Ja, habe ich eine liebevolle erste Zeit im Leben erfahren? Auch das ist schon mal eine unglaublich tolle Prägung, wenn man ein Urvertrauen hat in das Leben und in Menschen und kann daraus auch ein gutes, selbstbewusstes, gesundes Leben entwickeln. Dann natürlich Umgang mit Stress. Also ich finde, da kann man als Elternteil unheimlich viel vorleben. Wie geht man mit einem Problem um? Fährt man da gleich aus der, ne, aus der Haut oder bleibt man einfach konzentriert, gelassen und souverän? Dann der Lebensstil, Ernährung, die zu mir individuell passt, zu meinen Vorlieben und Verträglichkeiten, dass man auch schon wirklich aufpasst, auf seinen Schlaf zu achten. Also ich merke jetzt auch, je älter ich werde, wie wichtig Schlaf ist und dass ich auch Schlaf mich drauf freue. Und ich denke, oh, wie toll ist das, ich darf ins Bett gehen. Ne? Also dankbar sein, ja, dass man auch ein Dach über dem Kopf hat, wo man sich schön reinlegen kann, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das gesunde Maß an Bewegung. Ich glaube, das gesunde Maß ist auch so ein Wort. Alles im gesunden Maß, dann brennt am wenigsten an. Und ich würde dann natürlich auch schon versuchen, auf die Kernformel von diesen Lebensstilfaktoren zu achten, aber auch Nährstoffdefizite frühzeitig aufzudecken. Ich bin immer gerührt, wenn auch jetzt viele engagierte Eltern jetzt die Kinder anschleppen im Alter von 6, von 10, von 12 und hier auch schon mal drauf geguckt wird, wie ist die Mikronährstoffversorgung, was essen die Kleinen so. Aber das, finde ich, muss man immer so ein bisschen clever machen, weil Kinder, ne, sind Kinder und das muss auch immer Spaß machen. Und ich glaube, das sind so die kleinen Puzzlestücke, die uns gesund altern lassen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Faktor sind unsere Gedanken. Was wir denken, werden wir letzten Endes. Das heißt, wer immer in Negativität und Angst verharrt, dann geht es einem auch nicht besser. Aus der Lehre der Psychoneuroimmunologie ist das alles bekannt. Insofern gilt auch wirklich dieser Satz Mind over Medicine. Die Gedanken sind zu hüten. Können auch Hirngespinste sein.
Ein schönes Schlusswort. Übrigens, wer dann doch mal so einen Test zum biologischen Alter machen möchte, nutzt ihn tatsächlich bitte eher als grobe Orientierung und vielleicht als Motivation, aber nicht als Urteil über euer Leben oder eure Zukunft und schon gar nicht über eure Lebensdauer. Denn wie so oft kommt dann doch einfach, ja, das wirkliche Leben dazwischen mit all seinen Zufällen. In der nächsten Folge widmen wir uns auf vielfachen Wunsch dem Thema Eisen und machen eine Eisenspezialfolge. Wie wichtig ist ein voller Eisenspeicher? Wer gehört zu den Risikogruppen? Und was kann das momentan so gehypte Lactoferrin? Darüber sprechen wir. Und bis dahin abonniert uns auf RTL Plus und wo immer ihr uns hört. Bis nächsten Mittwoch.
Bis nächsten Mittwoch und macht was draus.
Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung.